ARD.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Musste durch, eurem Lieblingspodcast. Und heute gibt es verschiedene Sachen, zum Beispiel das nächste Kapitel aus dem Tagebuch meines Urgroßonkels. Wir berichten von Treffen mit Bundeskanzlern und Bundesministern. Und es gibt einen Schwenk aus Fabis Kindheit.
Richtig.
Apropos Kindheit, ich war hier heute auf dem Weg, ich bin mit der S-Bahn gefahren, natürlich. Ne, Öffis Main. Und auf einmal steigt so eine Schulklasse dazu, bestehend aus Kindern. Und ich denke mir schon so, ja, okay, das Ding ist, ich fahre halt so 35, 40 Minuten hier hin. Und ich habe immer so eine Wohlfühldauer mit Schulklassen. So drei Stationen macht es mir irgendwie gute Laune und ich denke mir, ach ja, Kinder. Mhm. Und dann ab der vierten Station geht es mir aber wirklich auf den Sack, weil es wirklich irgendwann laut und reizüberflutet wird.
Die werden ja auch unruhiger mit der Zeit.
Die werden auch unruhiger mit der Zeit. Und ich habe auf jeden Fall gewusst, ich muss lange fahren. Und dann steigt noch eine zweite Schulklasse dazu. Und dann kurz bevor ich hier ankomme an der richtigen Station, steigt noch eine dritte Schulklasse dazu. Und ich höre auch schon so, weil die reden ja auch sehr laut, ich höre auch schon so, dass die hier an derselben Station aussteigen wie ich, im Messe Nord, so heißt die Station hier. Und dann steige ich da aus und komme auf diesen S-Bahnhof-Bahnsteig und ich sage dir, dieser S-Bahnhof-Bahnsteig ist voll mit Schulklassen. Eine nach der anderen. Und ich muss mich da wirklich schon so ein bisschen durchdrängeln durch diese Schulklassen. Man muss ja mit Kindern auch immer so ein bisschen aufpassen. Man übersieht die ja leicht. Ne? Dann kann man auch
ja, und die
so
machen ja auch, also die machen ja auch Bewegungen, die
genau,
man nicht einschätzen kann.
Und dann rennt man eins über den Haufen und dann ist man auf einmal das rücksichtslose Arschloch, obwohl das einem vor die Füße gelaufen
Richtig.
Ist. Meine Güte, so, es wäre ja jetzt auch nicht das erste Kind, das auf den Gleisen landet, so, aber Side Note. Auf jeden Fall laufe ich dann hier hin. Also wir nehmen ja halt beim RBB auf. Und komm hier rein in diese, also der Eingang vorm RBB-Gebäude belagert.
Ja.
Wirklich. Also man denkt sich, ist jetzt hier die nächste Kinderdemo oder was auch immer.
Ja, also erstmal, Levi und ich sind gleichzeitig angekommen.
Ja.
Und ich habe mir auch schon gedacht, was ist denn hier los? Ich habe gedacht, irgendwie so Tag der offenen Tür war mein erster Gedanke.
Ja.
Aber da habe ich gedacht, so, irgendwie ein bisschen zu viele dafür. Und dann hat mich irgendwie ein, ich weiß nicht, ob das ein Lehrer oder so war, meinst du auch hier fürs Konzert? Ich so, was für ein Konzert? Ich muss hier performen für einen Podcast.
So, und dann erfahren wir, hier tritt heute Mark Forster auf. Nein, es tritt nicht Mark Forster auf. Aber,
wir brauchen jede Podcast-Episode eine Mark Forster-Menschen.
Ganz genau. Ja, Fabi, warum machst du den Kopf? Nein, und dann kommen wir hier rein und es gibt hier so ein Foyer und dieses Foyer, ich habe noch nie so viele Kinder gesehen.
Ja.
Es war insane.
Also man konnte wirklich schlecht gehen.
Man konnte wirklich schlecht gehen. Und das Ding ist, Fabi und ich, wir haben uns dann auch so unterhalten.
Ja.
Die waren halt alle so, ich würde so sagen, 8 bis 10 Jahre alt.
Ja, ich denke Grundschule, ne?
Genau, ja. Und Fabi hat dann gesagt, wenn die jetzt 2 bis 3 Jahre älter wären, wir hätten ein richtiges Problem.
Ja.
Wir hätten heute den Podcast nicht aufnehmen können. Weil ich weiß nicht wieso, aber, also Jugendliche sind total nett.
Ja.
Aber wenn Jugendliche in Gruppen sind.
Schlimm.
Schlimm.
Ja.
Die kennen keine Rücksicht mehr. Die laufen auf dich zu.
Ja.
Und kennen nicht mal deinen Namen.
Musste durch. Mit Levi und Fabi.
Kennst du das, wenn du so erkannt wirst und so nur einer von denen kennt dich?
Ja.
Das ist das Schlimmste.
Ja,
weil
und
da kommt
dann
so, oh Junge, ich weiß, der macht so geile Videos. Kennt ihr den?
Nee. Aber weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn dich alle kennen und alle auf dich zulaufen.
Ja, okay, ja.
Vor allem, die haben auch so gar keine Rücksicht. Also irgendwie, wenn die auf mich zulaufen, dann ist das ja noch in Ordnung. Aber oft ist das dann auch so, dass ich so in der Bahn bin und dann ist da so eine Gruppe von Jugendlichen und die erkennen mich.
Ja.
Und dann reden die so richtig laut, sodass ich es offensichtlich höre, aber halt nicht mit mir, sondern über mich.
Ja, ja,
so, dass der ganze Waggon das auch noch mitbekommt.
Ja.
Und dann schaut sich halt auch so die Omi um und denkt sich, oh, was ist das denn für ein Versager, dass die Jugendlichen da so über den reden.
Ja, ja, genau.
Und du fühlst dich wirklich wie Felix Lobrecht.
Ja, ich finde das immer richtig, so wenn die Leute dann auf einen zukommen und so, also da habe ich nie ein Problem mit und immer gerne, alles gut.
Ja.
Finde ich auch, manchmal hebt es sogar die Moral, finde ich so. Aber was ich immer danach so ein bisschen awkward finde, ist, dass sich alle drumherum fragen, warum machen die ein Foto mit denen? Und dann gucken die immer so, was? Und dann manchmal sage ich, ich mache so Videos im Internet.
Ja.
Also man muss mich nicht kennen so. Aber
und
die
alle
die
um dich rumdenken so, juckt mich nicht.
Ja, aber die starren dann so und dann, wieso machen die das so?
Ja.
Und manchmal fragen die dann auch so. Aber es ist, du musst ja auch immer überlegen, was Leute, glaube ich, nicht checken. Die Dynamik ist halt extrem weird.
Ja.
Weil du bist da alleine.
Ja.
Und du bist ja auch meistens irgendwie, denkst du über was nach oder irgendwas passiert, so bla bla bla. Also ist auf einmal 1 nicht gegen 6, aber so fühlt sich's manchmal ein bisschen an, dass da auf einmal 6 Leute einfach auf dich einreden und du so, danke, ja. Und wie gesagt, man will halt ja auch so, ne, man weiß das natürlich zu schätzen so, aber man überlegt sich
man
auch,
will
wie
auch
wirkt.
Ein bisschen seine Ruhe.
Ich frage mich dann immer, wie
ja,
wirkt
dann,
ich
man
auf
wird
die?
So self aware.
Genau.
Ja.
Weil zum Beispiel am Anfang, also als das die ersten Male passiert ist, habe ich halt auch versucht, so ein bisschen die Stimmung zu lockern. Ja. Und dann haben die gefragt, hey, können wir so richtig lieb ja. halt, so ein bisschen schüchtern sogar. Dann haben die halt so gefragt, von wegen Fotos und so. Und da habe ich manchmal so aus Spaß gesagt, so, auf gar keinen Fall. So halt so, ne?
Ja.
So, aber die waren sofort, die oh, sorry. Und seitdem sage ich immer, also ich habe ein komplettes ja. Skript einfach und daran halte ich mich.
Ja.
Und ich versuche gar nicht witzig zu sein.
Ich mach's mittlerweile so, manchmal mache ich es extra awkward. Manchmal lasse ich so die Pausen, die dann so im Gespräch sind, einfach stehen. Einfach damit die Person von sich aus denkt, okay, das wäre jetzt irgendwie auch eine gute Situation, dieses Gespräch zu beenden. Weil das Ding ist, so ich hab nichts dagegen, so ein paar nette Worte zu wechseln, yeah, irgendwie Foto machen und so. Aber manchmal kommt man halt in Situationen, wo man dann halt wirklich 3-4 Minuten steht und sich wirklich mit einer wildfremden Person, die man nie mehr wieder sieht, unterhält.
Was eben mein Move ist, dann oft einfach so Hand geben.
Hand geben ist
ja.
krass.
Weil so ja. dann sagst, das ist quasi offiziell, yo, muss weiter oder so.
Ja.
Und aber du musst nicht reden.
Ja.
Aber die alle checken.
Ja.
Aber da, weil die Situation hatte ich oft und ich kann, also wenn ich eine Sache nicht abkann, dann so awkward Situation.
Ja.
Auch wenn ich die im Fernsehen sehe oder so, ich schalte legit weg. Also ich weiß, manche Leute finden das entertaining. Null. Ich kann das gar nicht. Und im Echt dann definitiv noch schlimmer. Deswegen habe ich da immer mein. Manchmal, wenn ich gerade irgendwie, wenn das so plötzlich irgendwie so von der Seite kommt, zum Beispiel gestern hatte ich was an einem Rastplatz, so da denkst du ja nicht da dran ja. irgendwie groß. Und da war da auch so einer, der war mega lieb und alles, aber der hat dann auch so, yo, cool, weißt du? So echt krass und so. Und dann manchmal bin ich dann, auf einmal bin ich komplett im Smalltalk mit ihm, einfach weil ich diese Awkward-Situation nicht aushalte.
Ich check's komplett. Ich war auch letztens, also wir hatten vor 2 Tagen hier in Berlin den ersten warmen Tag des Jahres und damit meine ich den ersten warmen Tag des Jahres.
Ja, das
ich weiß nicht, was in Berlin los war. Ich habe nachgeschaut, es war der kälteste Winter seit 16 Jahren und zwar wirklich mit Abstand.
Also ich komme ja immer Richtung Köln und hier hin und es war wirklich immer 10 Grad kühler ja. und so. Und es war auch, also wirklich, also -4 Grad mit Wind und also ja. wirklich, und ich bin ein Kältefan.
Und das waren noch die besseren Tage.
Ja.
Es war wirklich insane. Also wir hatten im Januar hatten wir Durchschnittstemperatur, Tageshöchsttemperatur -4 Grad. Ich sage, wir hatten keinen Tag, an dem es über null war. Es ist nichts irgendwie so aufgetaut oder ja. so. Da hätten wir Zartmann mal gebraucht. Aber nein, wenn es auf ihn ankommt, dann lässt er uns im Stich. Auf jeden Fall nix taumig auf, alles arschglatt und genau. eiskalt. Und jetzt hatten wir
lass mich eingetaut.
Genau, lass mich eingetaut. Das war der Vibe hier in Berlin. Und dann, 27. Februar, hat sich das Wetter in Berlin gedacht, zack, 20 Grad bei Sonne.
Yeah.
So. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, ist mein Fahrrad aus dem Keller zu holen. Mein schönes gelbes Rennrad. Mhm. Und bin dann tatsächlich Fahrrad gefahren. Noch aus Triathlon-Zeiten. Und ich bin dann auch auf einer Fahrradstraße gefahren und ich hatte tatsächlich den Eindruck, ich habe den Verkehr unsicherer gemacht. Weil ich sag mal, eine Fahrradstraße in Berlin, ja. da sind die ganzen linksalternativen Studenten unterwegs oder wie ich sie nenne, meine Kernzielgruppe.
Ja.
Und ich sagte, die haben mich alle gekannt. Und die haben dann halt alle so vom Fahrrad her, von der Gegenspur kommt, mich angeschaut und dann den Kopf wirklich auch so auffallend lange gedreht.
Ja, die brauchen wenn ja da, immer 3-4 Sekunden, um zu checken.
Ja,
und so.
Genau. Ja, genau. Und dann schauen sie immer noch.
Ja.
So, wenn da so dieses typische Fahrschulvideo gewesen wäre, dass da irgendwie so ein Kind so einen Ball hinterherläuft.
Ja.
Autsch, das wär's gewesen.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Das ist mir übrigens wirklich mal passiert, ne? Also mit dem Fahrrad. Ich habe mal wirklich brutal ein Kind umgefahren. Aber das Ding ist, ich habe mich da halt auf meinen Triathlon vorbereitet.
Mhm.
Und da bin ich mit dem Fahrrad immer so 600 Meter Runden gefahren auf so einer Asphaltbahn, die tatsächlich auch dafür da war, dass man da fährt. Und da war dann halt ein Kind und natürlich passt man mit Kindern auf, aber dieses Kind ist halt auf einmal, hat 90 Grad Wendung gemacht und ist komplett über diese Fahrbahn. Ich hatte keine Chance.
Nee.
Es war wirklich nicht vorherzusehen. Da ist vorher kein Ball vom Auto langgerollt oder so. Es gab keine Vorzeichen. Auf jeden Fall, ich glaube, das Kind hat überlebt. Gute Besserung, falls du das hörst.
Du glaubst.
Das Kind hat überlebt. Aber das Ding ist, es war auch so eine arschunangenehme Situation, weil ich stand dann halt so neben dem Kind und ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen.
Ja.
Weil ich hatte halt keine Schuld an der Situation, aber es hat mir trotzdem auch sehr leid getan. Also die Mutter war auch direkt dabei. Mhm. Und ich wusste aber jetzt nicht, okay,
aber
was
sie
ist jetzt so...
verantwortlich gemacht?
Nein, überhaupt nicht. Ja, so, sie war eher sauer aufs Kind und meinte, ja, oh, du musst doch aufpassen. Und ich war aber trotzdem so, ja, es ist ein Kind und es tut mir leid. Naja, auf jeden Fall.
Aber, das ist eine super Einleitung zu meiner Geschichte. Ich sag jetzt mal Überschrift, Kind in Gefahr. Ne? Ich habe irgendwie, das ist auch so ein bisschen eine Unsicherheit, gebe ich zu, bezüglich auf diesen Podcast, dass ich ja, ich mache nicht wirklich viel. Ich bin in meiner Wohnung, ich gehe mal hier zum Pumpen, hier zum Einkaufen, bla bla bla. Aber mein Leben ist definitiv nicht abenteuerlich. So. Hm. Und das nehmen Leute oft an, wenn man in diesem Berufsfeld, aber gar nicht. Null. Ich mache nichts. Und dann denke ich mir manchmal...
Ist ja aber auch manchmal die Frage, wenn man zu Events eingeladen wird oder so, geht man hin, ne?
Ja.
Also ich sag mal so, dein Leben hätte schon das Potenzial, es könnte abenteuerlich sein.
Ach so, wenn
sein.
Ich alles annehmen würde, wäre ich gar nicht zu Hause, ja.
Ja.
Aber,
also
Gott,
du entscheidest dich für ein nicht
ja, ja,
so
genau.
abenteuerliches
Nein, 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 das ist ja auch der Weg, wie ich eigentlich leben
möchte. Nee, ich ja auch.
Genau. Aber manchmal denke ich mir so, ja, ich habe halt einen Podcast und da muss man ja Sachen erzählen eigentlich. Und dann hatte ich so überlegt, so, aber habe ich denn schon mal Sachen erlebt, die erzählungswürdig sind? Und dann, das musste ich schon verjahren. Und deswegen starte ich mal mit einer Frage. Wurdest du schon mal offiziell quasi vermisst? Also nicht im Sinne von, vermisst sie mich?
Sondern so
oder
Polizei
sie,
gerufen.
Genau.
Hallo, mein Kind ist weg.
Richtig.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Ich schon. Nämlich, ich war mit meinen Eltern, also ich war 8, 9 oder so, auf Mallorca. Und aber halt normal so.
Ja.
Familien Mallorca, nicht Ballermann Mallorca, ne? Mhm. Und dann waren wir, ich glaube, das war so ein Rundgang in dann Palma, also in der Hauptstadt quasi. Mhm. Und mit so einem Guide und so voll, ja, und ich war schon immer eher ein, sag ich mal, entspannterer Dude, sag ich mal so. Und Guides sind manchmal konkret unentspannt.
Ja, so. Das stimmt.
Und dann waren wir an so einem Sightseeing,
Monument.
Also, genau. Und ich hab's voll gefühlt und so. Und ich war halt 8, 9 und so. Dann ist mir noch sehr sorgenfrei und denke irgendwie
an gar nicht. Das ist krass, dass du in dem Alter schon so Sightseeing-Monumente gefühlt hast.
Ja,
bei
ja,
mir
ja.
ist das in dem Alter so maximal am Arsch vorbeigegangen. Wenn wir da vor irgendeinem Brunnen oder so standen, wo alle gesagt haben, boah, der hat so eine krasse Geschichte. Und ich dachte mir, ja, ist halt ein Arschbrunnen.
Ja, aber
Loki denke ich mir das heute noch. Aber heute tue ich so, als fände ich es interessant.
Ich checke. Aber das war auch so eine schöne Aussicht und so.
Ja, okay,
also es war auch visuell ansprechend. Ja. Na, auf einmal drehe ich mich um, keiner mehr da. Alle weg. Und ich so, oh shit,
ja.
Erstmal. Dann habe ich zuerst gedacht, so irgendwie ein bisschen assi von meinen Eltern.
So, ja,
anscheinend nicht zu checken, ob ich dabei bin. So. Und da habe ich gedacht, ja, okay, ich guck mal rum, das war so ein Platz, ja. So ein Platz halt, so auch viele Leute. So. Dann habe ich sie weiterhin nicht gefunden. Und ich bin 8, 9, das heißt, ich kann noch nicht wirklich Englisch auch gut und so. Und Spanisch schon mal gar nicht oder Katalan und alles. Keine Chance, ne? Auf jeden Fall hat meine Verzweiflung ist dann angestiegen.
Hm.
Und auf einmal, dann habe ich mich auf so einen Stein gesetzt und einfach angefangen zu heulen.
du hattest halt ein...
Aber ich muss sagen...
Du hattest halt ein Crash-Out, so einen kleinen.
Genau. Ich muss sagen, jetzt rückblickend gesehen, guter Move eigentlich.
Absolut, ja. Ne?
Weil wenn ich jetzt einfach so rumgucken würde und irgendwie so da rumrennen würde und die suchen würde, dann würden die sich denken, ja, der soll vielleicht sein Fußball.
Ich finde es auch geil, dass du dich auf einen Stein gesetzt hast.
Ja,
wie so früher so Philosophen im antiken Griechenland sich auf einen Stein gesetzt haben, um ihre Weisheiten unter das Volk zu bringen. Hast du dich auf einen Stein gesetzt, um meinen taktischen Heuler einzulegen?
Ich habe einen taktischen Heuler eingelegt und dann kam ein Polizist dann so an und meinte so, was ist los auf Spanisch irgendwie? Denke ich. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber ich denke mal irgendwas in dem Wortlaut. Und ich so, ich glaube, irgendwas mit Parents wusste ich dann doch schon in dem Alter. Und dann so, where? Ich so, don't know. Und auf jeden Fall hat er mich dann mitgenommen und auf seinen Roller gepackt.
Das ist geil.
So, und da war ich ein bisschen im Zwiespalt. Weil ich fand es extrem cool.
Ja.
Aber rein theoretisch werde ich gerade vermisst. Ne?
Ja. Aber das ist auch geil, dass der Impuls ist. Also du hast ja offensichtlich an dem Platz deine Eltern verloren. Da wäre ja mein Gedanke, okay, wahrscheinlich merken die Eltern irgendwann, oh, das Kind ist weg und gehen dann dahin zurück, wo sie das letzte Mal dieses Kind gehabt haben.
So. Ich weiß nicht, ob ich noch genau an dem Platz war. Also ich habe schon ein bisschen rumgeguckt.
Ja,
so.
Okay, aber tendenziell bist du ja, also Das also ist ja die Information, die der Cop hat, weil ihr habt euch ja auch nicht verständigt. Nee. Und dass dann sein erster Impuls ist, okay, ich nehme dieses Kind, ich pack's auf meinen Roller hinten drauf und ich fahre erstmal weg damit.
Ja, aber es war halt wirklich astronomisch cool. Einfach.
Ja, es war astronomisch cool.
Und die Polizisten da sind auch wirklich, also der ist über Rot gefahren, all sowas.
Ja, boah.
Die sind krass, so voll... Das ist eine andere Philosophie als hier.
Das ist, glaube ich, so das Coolste, was dir als Kind...
Auf jeden Fall. Früher wollte ich Feuerwehrmann werden.
Einfach nur, um über Rot zu fahren.
Ja. Check ich. Und dann bin ich dann halt da rumgefahren. Und wie gesagt, es war halt so cool, aber trotzdem, hey, wo sind meine Eltern?
Ja. Wellet, sage ich ehrlich.
Genau,
Wellet.
Und mit 8, 9 denkst du dir dann ja so... ist schon eigentlich relativ wichtig, dass ich die ja irgendwie in der Nähe habe. Und dann hat er mich aufs deutsche Konsulat gebracht.
Boah, aber das ist ein Macher-Move.
Ja.
Der hat wirklich taktisch gedacht, wo finde ich Menschen, die Deutsch sprechen?
Ja, genau. Auf jeden Fall hat er mich dann da hingebracht. Die haben, komplette Engel haben mich richtig gut behandelt. Und das ist das Weirdeste an dieser ganzen Geschichte. Und ich denke da wirklich immer noch dran. In dem Kontext eines der intensivsten Erfahrungen waren, dass sie da die geilsten Äpfel hatten, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Ich weiß nicht, ob die frisch von lokalen Apfelbaum waren oder so, aber das ist mir so im Kopf geblieben. Vielleicht, weil ich halt generell gerade so emotional sehr angereichert war, aber diese Äpfel haben so gehittet, dass ich mir gedacht, weil ich habe gedacht, ja okay, ich bin quasi in Sicherheit so. Meine Eltern werden ja schon irgendwann merken, dass ich da bin. Naja, auf jeden Fall habe ich da auch noch 2-3 Stunden gechillt und die haben dann halt das Hotel angerufen, weil das wusste ich wohl. Also ich hatte ja auch dann kriegt man ja dieses Band.
Ach so,
ne?
Ja. Ja, okay.
Und dann haben die da angerufen und dann, auf jeden Fall kamen meine Eltern dann auch dahin.
Aber haben deine Eltern das nicht gemacht? Weil mir ist das ständig, meine Eltern haben das immer mit mir gemacht. Immer wenn die irgendwo mit mir unterwegs waren, wo Menschenmengen waren, haben die mir so richtig fett mit dem Edding die Handynummer auf den Arm geschrieben.
Nee, ich glaube, ich hatte gar kein Handy dabei damals noch.
Nee, du nicht. Nee. Aber die haben immer ihre Handynummer
mit
dem Edding auf meinen Arm gemalt. Dass wenn ich verloren gehe, dass die Leute direkt da anrufen können.
Das war aber ein kluger Move eigentlich.
Absolut kluger Move, aber auch ein bisschen uncool.
Genau, dann bin ich bei diesem Konsulat und dann hatte Kontakt mit dem Hotel und meine Eltern haben auch schon beim Hotel angerufen, weil die gedacht haben, vielleicht bin ich da irgendwie hingekommen. Mhm. Ja. Weil die gedacht haben, ja, bringen sie mich
zu dem... Boah, die haben dir auch einiges zugetraut, ne?
Ne? Ja, 8, ey, ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Also, so weit hätte ich jetzt nicht gedacht. Außer halt meinen Stein-Heul-Move, ne?
Ja, der taktische.
Aber dann, genau, ich glaube, meine Eltern sind dann sogar mit Taxi halt zum Konsulat, meine Mutter natürlich komplett aufgelöst. Da habe ich gedacht, immerhin, weißt du?
Hey.
Immerhin wurde ich aktiv vermisst.
Ja, es gibt ja auch Leute, die laufen absichtlich weg. Einfach nur, um mal zu spüren, wie das denn ist, wenn sich jemand um sie kümmert und sie liebt.
Aber ich glaube, mein Vater war einfach sehr überfordert generell. Meine Mutter war jetzt so richtig, nein, was? Hat es dann sehr lebhaft erzählt. Aber da habe ich mir gedacht, so, damn, ich wurde gerade wirklich, also quasi offiziell vermisst das erste Mal.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber schön, dass wir dich wiedergefunden haben. Ich muss auch sagen, ich habe ja letztens das erste Mal so ein Kindheitsfoto von dir gesehen.
Mhm.
Und dieses Kindheitsfoto, es hat wirklich geschrien von wegen Fabian 9 Jahre in Nordrhein-Westfalen vermisst.
Aber obwohl Fabian ist so ein Name.
Das ist schon so ein Name, um vermisst gemeldet zu werden, ja.
Ja, ich hätte gerade fast meinen richtigen Namen geleakt. Aber kennst du ja?
Ja.
Der wäre noch schlimmer. Also,
der wäre ja, ja.
Da
ja.
denken, wenn sich alle denken, ja, natürlich.
Ja, das stimmt, ja. Das ist auch so eine, man denkt ja viel drüber nach, könnten Nachrichten gefälscht sein, KI generiert. Wenn man das so hören würde, man genau. würde sich denken, weil nee, KI das stimmt ist, auf jeden
ja,
Fall.
Ja, weil KI wäre kreativer.
Ja, KI. Ja, valid.
Nee, aber ich weiß nicht, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung.
Weißt du, was auch eine interessante Erfahrung
Nein, ist? Erzähle es mir.
Wir haben, ich will nicht sagen, wir haben unseren ersten Beef, aber wir wurden gefrontet.
Bisschen, ja.
Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab den Podcast Brave Mädchen von Funk.
Ja.
Der stand ein bisschen in der Kritik und direkt vorher als Disclaimer, ich habe von dieser ganzen Kontroverse nichts mitbekommen. Ich weiß nur, dass die irgendwann mal irgendwie über Saschka gesprochen haben und dann hat Saschka da 2 Videos drüber gemacht und dann fanden alle diesen Podcast auf einmal scheiße. Ich weiß aber weder was über diesen Podcast noch über diese Hosts.
So. Ja, ich hab auch nur oberflächlich, dass die manchmal relativ wilde Takes hatten.
Genau,
aber
mehr habe ich auch nicht mitbekommen. So, und dieser Podcast, der wurde jetzt eben abgesetzt vor ein paar Tagen. Und Fabi hat mir jetzt ein Video zugeschickt von einer der beiden Hosts. wo sie so darüber gesprochen hat, ja, ich verstehe den ganzen Hate über uns nicht, weil es gibt noch viel, also basically hat sie gesagt, es gibt auch noch viel belanglosere Laber-Podcasts oder genauso belanglose Laber-Podcasts und die hatet niemand.
Ja.
Und das Beispiel dafür waren wir.
Ja.
So.
Ich meine, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, da habe ich mir, also es wurde mir geschickt, habe ich gedacht so, hä, was haben wir damit zu tun? Ja. Und auf einmal wirklich full front einfach ja. gegen uns.
Weil ja, ja, auch die Kommentare.
Ja, ja.
Das war dann wirklich so dieses typische Beispiel, über das wir manchmal sprechen. Es braucht nur so einen kleinen Punkt und dann schreiben alle Leute
drei in die Kommentare ja. geben die Meinung für alle anderen.
Ja, ganz rein. Genau. Und ja. dann haben die Leute so geschrieben, ja, die fand eh schon immer unsympathisch. Ja, ganz so schlimm war es nicht, ne? Aber es wurde nee. Schon so ein bisschen,
geschossen. Aber ich glaube, die waren auch nicht, die waren eher auf ihrer Seite, als sie gegen uns waren.
Ja, das stimmt. Macht. Wobei ich halt auch sagen muss, also, ich habe dann auch gedacht, okay, ich will jetzt halt auch kein, ich will jetzt kein Beef so anfangen, ne? Ich muss auch sagen, so dieser Punkt, ich bin nicht drin oder so, aber der hat auch so ein klein bisschen Berechtigung, dass ich glaube, die Leute haben sich schon wirklich sehr darauf eingeschossen, diesen Podcast jetzt zu haten, ja, ohne ja. da jetzt den.
Das ist dann ja auch immer so ein bisschen so Gruppen.
Genau, da kommt ja. dann so ein Stein ins Rollen und dann ja. entwickelt sich da so ein bisschen eine Dynamik. Aber, also erstmal der größte Aufreger, da konnten wir uns drauf ja. einigen, hat sie gesagt. Ja, das ist ja auch ein Podcast von Funk. Stimmt nicht.
ARD.
Wir sind nicht bei Funk, wir sind bei ARD.
Richtig.
So, wir sind ein erwachsenes Produkt mit Anspruch, mit Seriosität. Bei uns gibt es zum Beispiel sowas wie Spaß, gibt es bei uns nicht.
Richtig.
So, und man muss sagen.
Bitte drin lassen.
bitte drin lassen. Wir lieben die ARD-Intendanz. Genau. Ihr seid die schönsten
Funk,
Menschen
aber der Welt. Wir sind halt bei ARD.
und das Ding ist. Sie hat dann so so einen inhaltlichen Vergleich gemacht. Sie ja. hat dann halt gesagt, ich habe jetzt gerade die neueste Folge von Musste durchgehört und die haben viel belanglosere Themen als wir. Und dann hat sie halt so gesagt, weil wir hatten dann in der Folge, die da rausgekommen war, hatten wir gesprochen über Mücke und Kakerlake. So, was ist schlimmer im Zimmer?
Nee, war das nicht diese Gossip-Themen eher im Olympia?
Genau, also ja. Mücke und Kakerlake und dann so Gossip von Olympia. So, ja. und dann hat sie gesagt, schaut mal, worüber die reden, über richtig belanglose Themen, die sind auch hier in den Öffentlich-Rechtlichen, und schaut mal, worüber wir reden. Und dann hatte sie halt so, so ein in der Kapitelübersicht von Spotify, hatte sie so ein Kapitel rausgesucht, wo sie so über voll, also auch über ein sehr deepes Thema gesprochen hatte, irgendwie ja. über, ich weiß nicht mehr, was war, aber irgendwie über Missbrauchserfahrung oder sonst was.
Ja.
So, und dann war das halt der Vergleich. Die reden über Mücken und Kakerlaken und wir reden über Missbrauchserfahrung, aber alle haten uns und niemand hatet die.
Ja.
Und das fand ich schon ein bisschen frech.
Ja, das ist halt, es ist wirklich, zuallererst war es wirklich eine der dramagefülltesten
ja.
Episoden, die wir jemals hatten. So.
Ja.
Also was heißt nicht Drama über uns, aber halt, wo wir über so Sachen geredet haben. Und das, ich fand es auch ein bisschen unfair.
Ja, vor allem, weil wir wirklich durchaus also in Sachen Drama-Dumping im eigenen Podcast, in den Öffentlich-Rechtlichen, da würde ich sagen,
ich
da
können wir schon
gut mithalten.
Unsere Reisevideos beide,
ja.
würde ich tatsächlich
und
sogar.
Und nicht in, nur die.
Ja, ja, aber ich, die beiden besonders, ja. würde ich in Podcast Deutschland schon mit als eine der,
ja.
also Trauma-Dumpingsten Sachen, ja. die es gibt.
Also, wenn das der Anspruch ist von öffentlich-rechtlichen Formaten, dann können wir aber ganz oben mithalten.
Richtig.
Würde ich auch sagen. Und eine andere Sache, sie hat dann so am Ende, so im letzten Satz, noch so gesagt, sie hat das so nicht direkt auf uns bezogen, aber sie hat halt in diesem Video wirklich nur uns als Beispiel gehabt. Ne?
Yeah.
Und dann hat sie im letzten Satz so gesagt, ja, und ich verstehe das nicht, warum Podcasts finanziert werden von Leuten, die keinen Mehrwert geben und sich überhaupt für nichts einsetzen.
Ach, krass.
Und da war ich schon so ein bisschen angefasst. Da war ich schon so ein bisschen, Girl, das stimmt jetzt auch nicht.
Nee.
Also
besonders
es ist jetzt
bei mir
nicht,
sogar fast, also Ich mache ja eher so Sketch-Comedy,
ja.
aber besonders bei dir ist halt das so sehr.
Fand ich auch.
Yeah.
Ja, also wir reden jetzt nicht jede Folge darüber, dass wir in Deutschland einen akuten Mangel an Frauenhäusern haben zum Beispiel.
Yeah.
Aber manchmal passiert es eben doch.
Ja, yeah. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir reden über sowas gar nicht.
Ja.
Das noch so am Ende so hinterher zu schieben, fand ich auch nicht so cool.
Ja, auf jeden Fall war es das erste Mal, dass wir in einen Beef mit reingezogen wurden.
Richtig.
Und deswegen, wobei ich aber auch sagen muss, einmal kurze Side Note, und das brennt mir schon so länger auf dem Herzen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Rundfunkbeiträge. Man hört ja oft so diesen Take, ja, der ist zu hoch und ich verstehe das, dass es Tagesschau gibt und so, das ist ja auch ganz cool, aber wir müssen doch jetzt nicht die 150. Staffel Rote Rosen finanzieren. So, und da denke ich mir immer, doch, eigentlich schon. Weil das Ding ist, wir haben ja im Medienbereich, haben wir sowas, das nennt sich Werberelevanz. Und werberelevant ist die Zielgruppe von 14 bis 49. Und für diese Leute werden Medien gemacht. Ja. Für die wird Privatfernsehen gemacht. Wenn ihr ProSieben schaut, wenn ihr RTL schaut, wenn ihr, was weiß ich, wenn ihr TikTok schaut, was auch immer, so auch diese ganzen großen Formate, Seven vs. Wild und so, das hat einen Grund, dass die privaten Angebote sich alle an junge Menschen richten, weil die halt werberelevant sind, weil man mit denen Geld verdienen kann.
Ja.
Und die Frage, die wir uns aber als Gesellschaft stellen müssen, ist, wollen wir wirklich nur Unterhaltung für junge Menschen? Und da würde ich sagen, nein. Also wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber älteren Leuten. Und wenn es da eben nicht die marktwirtschaftlichen Impulse gibt, dass da Entertainment für die produziert wird, dann müssen wir halt als Gesellschaft sagen, dann finanzieren wir denn das. Weil ehrlicherweise, wann habt ihr euch das letzte Mal bei euren Großeltern gemeldet? Und selbst wenn es gestern war, selbst wenn ihr gestern 10 Minuten telefoniert habt, müssen die sonst noch irgendwie den 8-Stunden-Tag von ihrer Rente rumbekommen, ne?
Ja, und also jetzt nicht nur auf ältere Leute bezogen, es ist relativ, also ziemlich wichtig, dass es auch quasi Content gibt, der nicht nur auf Engagement und Profitmaximierung und so aus ist, sondern der vielleicht extrem relevant ist für nur ein paar Leute. Es ergibt schon Sinn, dass man Sachen macht, die jetzt wirklich quasi nicht nur darauf aus sind, so viele Leute wie möglich, ja, so viele Werbeträger, blablabla, und auch, wie sagt man, Engagement und so, ja, die das nicht als absolute, ja, Priorität haben.
100%. Und das ist ja auch, also das ist ja auch ein Spannungsverhältnis, in dem sind wir. So, ja. Ich habe auch vor ein paar Wochen oder so oder vor einem Monat oder so, habe ich ein Video gemacht über so Koffeinkonsum. Dass man halt, ne, dass es so, ja, ist, ja, ihr solltet nicht so viel Koffein trinken, sonst könnt ihr abends nicht schlafen. Und das ist auch ein Problem, wenn ihr morgens sehr viel Koffein trinkt, dann habt ihr abends immer noch einen ziemlich hohen Koffeinspiegel so. Ja. Und auch das kann der Grund sein, warum ihr nicht schläft. So, und da habe ich ein Video drüber gemacht. Und das Video, das war auch schon so an sich richtig recherchiert.
Ja.
Und ich habe aber am Anfang vom Video, also so meine Hook, die war einfach ein bisschen übertrieben. So, und im Video habe ich die dann halt auch eingeordnet und erklärt. Aber wenn man jetzt nur diese Hook gehört hätte, die, ja, war einfach so ein bisschen faktisch falsch. Und ich habe dann halt dieses Video hochgeladen und ich habe mich schon auch ein bisschen schäbig gefühlt. Ich habe mich wirklich so ein bisschen dreckig gefühlt. Aber andererseits war es auch so, dass ich dann irgendwie so seit 2 Wochen kein Video mehr hatte und ich mir gedacht habe, fuck, ich brauche jetzt aber mal dringend ein Video.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, komm, nee, ich nehme jetzt einfach so eine klein bisschen reißerische Hook, damit die Leute dranbleiben. Und das ist halt Aufmerksamkeitsökonomie, ne?
Ja.
Es ist wichtig für mich, dass ich auch ab und zu so erfolgreiche Videos habe, damit eben Werbepartner kommen und damit ich da Geld mitverdiene und sonst was. Und das ist was wir hier in diesem Podcast wirklich überhaupt nicht haben.
Nee.
Wir können hier einfach uns denken, okay, ich habe jetzt hier ein Tagebuch von meinem Urgroßonkel und dann, ja, kann ich mich hier hinsetzen und das erzählen. Und dann muss ich mich nicht gegen Themen entscheiden, weil da so diese reißerische Komponente, die man irgendwie haben kann, weil die am Anfang fehlt. Und gerade wenn wir so über Algorithmen sprechen und das mittlerweile alles polarisiert und das alles schlechten Einfluss auf uns hat mit den Algorithmen, dann finde ich das unfassbar wertvoll, dass wir auch Formate haben, in denen es eben nicht darum geht, was erzeugt jetzt die größte Aufmerksamkeit.
Ja.
Und abseits davon findet bei uns ja auch ein Faktencheck statt.
Ja.
Also es war ja auch, ist ja schon vorgekommen. Ich habe, also dass wir hier Rabbit Holes oder sowas vorbereitet haben, dann, mhm, haben wir das hier vorgestellt und dann ist später aufgefallen im Schnitt, oh, das hat nicht so ganz gestimmt. Oder
sogar nicht nur bei, also bei so politischen Themen und so nochmal, mhm, extra, aber selbst bei so anderen, so kleineren Fakten.
Ja.
Also wir sind ja komplett, also da ist ein ganzes Team hinter.
Voll, voll. Und dann wurde halt aus dem Schnitt gesagt, yo Leute, das können wir so, ja,
ja,
das war falsch oder da fehlt noch ein bisschen Kontext oder, yeah, so. Ne? Das klingt irgendwie, das hättet ihr besser einordnen müssen. Und dann sagen wir, ja, okay, dann kommt's raus. Und dann, ja, greifen wir es vielleicht nächste Folge nochmal auf oder auch nicht.
Ja.
Und das ist halt einfach eine Komponente, die, wenn das hier einfach ein ganz normaler privater Laber-Podcast wäre, die würde es nicht geben.
Nee.
Und das ist aber trotzdem, ich glaube, man darf auch wirklich nicht unterschätzen, wie politisch, wie einflussreich so ein Laber-Podcast dann ist. So, das nimmt man ja mit. Wenn hier, ja, Falschinformationen aufgegriffen werden, ist ja nicht so, dass die Leute sich denken, oh, das ist ein Laber-Podcast. Die werden schon die ganze Zeit lügen.
Ja.
So, mit der Einstellung geht man ja nicht so herum. So.
Das kriegt man ja auch eigentlich durch dieses halt öffentlich-rechtliche Label ja auch mit.
Ja,
so.
100%.
Ja. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht auch mal Mumpitz reden können,
ja,
im Detail. So,
zum Beispiel in der Olympia-Folge habe ich behauptet, der Typ, der den Curlingstein so doppelt berührt hat, ne, dass es der Captain war vom kanadischen Curling-Team.
Ja.
Das war aber gar nicht der Captain, ist mir dann aufgefallen.
Wie sollen die Leute uns vertrauen?
Ja, wirklich. Aber ich habe die Folge dann nochmal gehört und ich habe mich wirklich geärgert.
Ich hasse das auch, so Sachen falsch zu haben.
Es ist so ein unwichtiges Detail und es ist auch, das Ding ist, es gibt halt immer so Sachen, bei denen ist es schlimm, wenn es falsch ist. Es gibt so Sachen, bei denen ist es scheißegal. Und ehrlicherweise ist es scheißegal, ob das jetzt der Captain war vom Team oder nicht. Aber ich habe es halt so dreimal gesagt und es hat mich dreimal genervt.
Also, wo es mich am meisten aufregt, ist, wenn ich so ein richtig Banger-Video eigentlich habe. Ich habe so einen Rechtschreibfehler in der Caption oder so. Das ist so, das juckt niemanden außer mich eigentlich. Aber ich kann es dann nicht mehr wegsehen.
Ja, same. Deswegen, ich schaue die Videos dann auch immer noch dreimal an.
Ja, aber manchmal gibt es ja diesen Upload-Effekt. Dann lädst du hoch und dann denkst du, oh fuck.
Ja, 100%. Ich nenne das immer den PDF-Effekt. Weil immer, wenn ich ein Dokument in PDF konvertiere, so eine Rechnung oder sonst was, ich schaue da immer 10-mal drüber, dann denke ich mir, jetzt konvertierst du in PDF.
Boah, hast du das auch bei Rechnungen und so, diese absolute Paranoia, das an die falschen Leute zu schicken? Ich habe das so, also wirklich fast auf einem Zwang, also auf einem Zwangsgedanken-Level, dass ich checke, ist das nicht richtig, was weiß ich.
Ja.
Weil du willst ja auch nicht wissen, dass die anderen...
Ich habe auch immer so Paranoia, dass ich irgendwie so die falsche Rechnungsnummer oder so reinschreibe.
Ja, ja, genau.
Weil das ist dann halt auch so ein Riesending, weil du kannst dann nicht einfach so, yo, Leute, falsche Rechnung, sondern du musst die Rechnung dann offiziell zurückziehen und dann eine neue Rechnung stellen.
Ja.
Und das klingt irgendwie so offiziell und ich denke mir immer so, fuck, wenn ich da einen Fehler mache, Finanzamt steckt mich direkt Knast. Die sehen das, direkt 3 Jahre Knast.
Ich musste da, was das angeht, schon mal richtig kreativ werden, weil da, also es gibt ja so Rechnungen, die stellst du so aktiv und dann gibt es welche, die so quasi pro forma heißen die, glaube ich. Also wenn du was überwiesen bekommst und dann musst du trotzdem noch eine Rechnung stellen als Nachweis, woher du das hast. So. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich die schon falsch abgespeichert habe. Und dann musste ich, habe ich gesagt, ja okay, da habe ich nochmal eine extra Rechnungsspalte gemacht, nur für diese Sache. Aber das war auch so, oh nein.
Ja, es ist wirklich, also man wird da paranoid, selbst mit Steuerberater.
Ja,
aber was vor so 1,5 Wochen passiert ist, ist, dass das Bundesfinanzministerium mir auf Instagram gefolgt ist.
Ja, da habe ich mich auch sehr beobachtet fühlen. Ja.
Man sieht halt immer so, wenn man so einen etwas größeren Account hat und so sehr viele Notifications bekommt, wenn man dann halt so auf die Notifications geht, dann gibt es halt immer so einen Button, so Priorität. Und da wird dir halt angezeigt, wenn Mark Forster dein Bild liked oder wenn dir halt so ein großer Account
zweite
folgt.
Zweite
Mark Forster, ja. Und auf jeden Fall bin ich dann auf diese Instagram-Benachrichtigung gekommen und da stand halt direkt Bundesministerium für Finanzen folgte jetzt. Ja. So. Und ich habe mir erstmal, ich habe mir schon gedacht, wenn die jetzt halt was in der Steuer gefunden haben, also erstmal ist das ja Finanzamt, nicht Finanzministerium, die werden mir jetzt nicht auf Insta folgen.
Nee, gerade dann nicht.
Ich war halt auch so einer der wenigen Influencer, denen diese folgen. Also die folgen halt so sonst den anderen Ministerien und Spitzenpolitikern und was weiß ich und dann halt so mir noch. Und ich habe mir gefragt, oh fuck, was kommt? Und dann kam aber ich glaube am selben Tag kam eine Einladung ins Bundesfinanzministerium, um Lars Klingbeil zu treffen. So für so kleinen Impulsvortrag und dann hat man noch so ein paar Minuten, um so Content mit ihm zu drehen. Und eigentlich, ich habe mir in dem Moment schon gedacht, fuck, soll ich das machen? Weil es ist eigentlich Content, bei dem ich nicht weiß, wie ich den verwerten wollen würde. So. Und andererseits ist es aber auch so, ich habe ja eine persönliche Bindung zu Lars Klingbeil. Er folgt mir ja auf Insta und er war ja auch mal die erste Person, die meine Insta-Story gesehen hat von allen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber nach der Deep und Deutlich-Folge hat Lars Klingbeil mir auch, also ist mir in die Insta-DMs geslidet und hat so gesagt, ey yo, Levi, übrigens,
ich wollte mal
sagen. Willst du
noch kurz sagen für alle, die Zuhörenden, wer Lars Klingbeil ist?
Entschuldigung, ich war jetzt schon so. Lars Klingbeil ist Vizekanzler, Bundesfinanzminister und SPD-Vorsitzender. Also durchaus ein hohes Tier in der deutschen Machtelite.
Zweiter eigentlich, oder?
Was?
Also nach
Bundeskanzler. Ja, der zweitmächtigste Mann, würde ich sagen, in Deutschland. Ja, würde ich sagen. Und der ist mir in die Insta-DMs geslidet. Und dann kam halt diese Einladung ins Bundesfinanzministerium. Und ich dachte mir, komm, Lars Klingi Klingbeil. So,
genau, Lasi.
Ne, das könnte jetzt die neue Lovers-Story werden.
Big L.
Und ich dachte mir, meine Güte, ne, kann man ja einfach mal hingehen und das auf sich wirken lassen. Und es war dann aber so, ich komme dann an bei diesem Termin und da waren halt noch so ein paar andere Influencer und alle diese Influencer hatten Finanz im Namen. Wirklich, ohne Ausnahme. Und es ergibt ja auch irgendwie Sinn, weil es ist das Finanzministerium und die haben zum Pressetermin, was auch immer, Influencer-Termin eingeladen.
Aber sind die nicht eigentlich oft die sagen, wie man Steuern sparen kann?
Ich muss sagen, ich hatte auch so Vorbehalte gegenüber Finanzinfluencern. Es gibt auch sehr coole. Also es gibt auch, es gibt nicht nur die BWL-Justusse, sondern es gibt halt auch Leute, die geben dir wirklich praktische Tipps. Ja. Ne? Und die sind halt nicht so, ja, Steuern alle scheiße und so, sondern die sagen auch, yo, Steuern zahlen ist wichtig und so. Also da, auch da, nicht alles schwarz und weiß. Zum Beispiel Finanzfluss mag ich super gerne. Thomas von Finanzfluss, den mag ich sehr, den habe ich auch mal getroffen. Mensch, wenn wir jetzt hier schon flexen mit Leuten, die wir getroffen haben. Auf jeden Fall war dann halt dieses Treffen und die hießen alle Finanzrebellen und Finanztipp. Und
nochmal Finanzpinel, einfach umbenennen.
Genau, ich habe mich dann Finanzpinel genannt. Ja. Dann war halt dieses Treffen und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich kann den Content nicht so wirklich verwerten mit Lars Klingbeil, weil ich habe halt, ich bin halt, weißt du, es hat einen Grund, warum Journalisten Spitzenpolitiker Fragen stellen. Ja. Ich habe mir jetzt nicht die Illusion gemacht, ich kann da hingehen und ich habe 4 Minuten vor der Kamera und ich kann dem die eine Frage stellen, die den entlarvt. So, nein, der ist Vollprofi. So, der handelt das einfach ab. Deswegen, ich habe ihm so ein bisschen so belanglose Fragen gestellt, so ob er ins Dschungelcamp, für wie viel Geld er ins Dschungelcamp gehen würde.
Ja.
Und habe ihn da versucht, so ein bisschen ranzubekommen. Er würde für gar kein Geld ins Dschungelcamp kommen. Ich habe sogar gefragt, wenn jetzt seine Kinder auf die staatliche Rente angewiesen wären und die staatliche Rente versagt und sie sagen, Papa Klingbeil, geh bitte ins Dschungelcamp für 1 Million, damit unsere Altersvorsorge gesichert ist, nicht mal das würde er machen. So, ne? Also er würde wirklich gar nicht ins Dschungelcamp gehen. Und so ein bisschen das Einzige, was mir aus diesem Gespräch hängen geblieben ist, ist, dass Lars Klingbeil nicht wusste, was Endometriose ist. Ich habe ihn dann gefragt, was Endometriose ist und dann meinte er so, ob er das weiß und dann meinte er so, ah, nee, sag mir jetzt gerade nichts und dann meinte ich, ja, das ist so eine Krankheit, da sind so 2 bis 4 Millionen Frauen in Deutschland von betroffen, ist verbunden mit sehr starken Regelbeschwerden.
Wirklich, das finde ich wirklich beeindruckend, weil ihr das, so, du bist ja generell jetzt nicht Konfliktscheu, würde ich sagen, aber auch bei so, also das, keine, hätte ich mich nicht getraut. So eine,
echt?
Das ist ja eigentlich so ein bisschen so Gachu-Frage.
Ja. Okay,
so, ne?
Ja, es sollte eigentlich gar keine Gachu-Frage sein, sondern jetzt gehen wir hier mal ganz tief, ne? Jetzt packen wir alle Geheimnisse raus. Okay. Ich habe mich halt gefragt, okay, ich habe 4 Minuten mit dem Finanzminister.
Ja.
So, wie kann ich das jetzt am besten nutzen, um die Welt vielleicht ein klein bisschen ins Positive zu ändern?
Ja.
So, und dann habe ich mich gefragt, okay, er ist der Finanzminister, er entscheidet über den Haushalt in Deutschland. Was ist so ein Ding, wo ich denke, da läuft gerade haushaltsmäßig was schief. Und da muss ich sagen, das sind Investitionen in die Forschung von Krankheiten, die vor allem junge Menschen betreffen. So, ich habe mit ihm
auch der Gap zwischen Mann und Frau da auch entzählt.
Genau, und das habe ich mir dann halt gedacht, okay, es gibt einen wahnsinnigen gesundheitlichen Forschungsgap, beispielsweise MECFS, ist ja auch eine Krankheit, die betrifft auch vor allem junge Frauen, auch unfassbar viele junge Frauen in Deutschland. Und da gibt es kaum Forschung zu Endometriose, auch eben so eine Krankheit, die fast ausschließlich Frauen betrifft, gibt es auch kaum Forschung zu. Und da habe mir halt gedacht, okay, wenn ich mich jetzt mit Lars Klingbeil treffe, dann kann ich da ja ein bisschen mit ihm drüber sprechen. Und wenn es dann eben in die nächsten Verhandlungen geht, zu Forschungsgeldern oder was auch immer, und das Gesundheitsministerium sagt, ey, wir hätten da gern ein bisschen Geld, ist so meine Hoffnung, okay, er erinnert sich so an dieses Gespräch zurück, warte mal, da war ja was und drückt dann die eine oder andere Million mehr ab. So, checkst du? Das war so die Rationale, mit der ich da hingegangen bin, mit der ich mir gedacht habe, okay, damit
positiver Lobbyismus.
Genau. Ja, voll. Eigentlich war es ein bisschen Lobbyismus, aber halt für Themen, für die sonst einfach nicht so viel Lobbyismus stattfindet.
Kein wirtschaftlicher Lobbyismus.
Kein wirtschaftlicher Lobbyismus. Und man muss aber jetzt Lars Klingbeil zugute halten. Ich habe ihm dann halt so ein bisschen erklärt, was Endometriose ist. Und er meinte, da hat doch Doro Bär was zugemacht. Und Doro Bär hatte tatsächlich da was zugemacht. Also über Kontext hat er das dann so ein bisschen tatsächlich erschlossen. Aber das war auf jeden Fall dann mein Treffen mit dem Bundesfinanzminister. Und ich weiß ehrlicherweise auch noch nicht, ich glaube nicht, dass ich das Videomaterial irgendwie verwerten kann, leider.
Ja, aber Kanal oder so einfach.
Ja, aber ich frage mich, kann man so einfach so kontextlos... Vielleicht kann,
muss
kann
ja nicht kontextlos sein. Alleine, aber du redest über allein Endometriose und ich meine, du hast ja schon über MECFS geredet und so. Also safe. Dann sagst du, das interessiert ja auch also voll viele Frauen aktiv.
Ja, voll. Vielleicht mache ich da noch was zu was. Auf jeden Fall, das war mein Treffen mit dem Bundesfinanzminister und ich habe mir gedacht, komm, ich habe jetzt ja vor ein paar Folgen schon mal geteasert. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, berichte ich mal von meinen Erlebnissen mit den deutschen Bundeskanzlern. Und zwar fangen wir mal an bei Olaf Scholz, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, falls ihr noch nie von dem Atzen gehört habt. Und mit dem hatte ich ja mal indirekt zu tun, und zwar im Zuge meiner Castrop-Rauxel-Affäre.
Ja.
Ich habe ja damals Castrop-Rauxel zur schönsten Stadt der Welt erklärt und bisschen dies, bisschen das. Und ich hatte da dann auch mich einfach mal so, das war total random, aber da habe ich mich so ans Klavier gesetzt und da dann also ein bisschen rumgeklimpert und dann kam da so die Melodie von Oh, Champs-Élysées irgendwie rum, so, weiß auch nicht, habe halt so rumgeklimpert und dann habe ich mir da einfach so einen Text zu ausgedacht zu Castrop Rauxel und dann habe ich halt diesen Song komponiert, so. Oh, Castrop Rauxel, da, 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 da. Oh, Castrop Rauxel, da, 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 da. Die schönste Stadt auf dieser Welt. Dieser Song, der ist dann ziemlich viral gegangen und der hat sich dann auch bei dieser Aktion so ein bisschen so als Meme etabliert und dann haben halt so mehr Leute mit diesem Song so Videos.
Also wird als Sound genutzt, ne?
Genau. Ja. Dann war es halt so, dass dann so eine Woche später kriege ich dann wirklich eine Mail von Team Bundeskanzler. Offizielle Anfrage vom Bundeskanzler. Und ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen ein Flex.
Auf jeden Fall.
So eine offizielle Mail vom Bundeskanzler zu bekommen, so, der, ja, natürlich hat der Bundeskanzler mich angefragt. Ich hatte auch, so ein paar Monate vorher hatte ich halt schon mal so eine ähnliche Mail, so mit offizielle Anfrage von Tagesschau-Chefsprecher Jens Riewer. Das war auch schon cool. Ja. Aber offizielle Anfrage vom Bundeskanzler, das kommt noch ein bisschen gefährlicher. Und dann hat er halt eben, also Olaf Scholz hat dann halt ein Video hochgeladen.
Das kann Ole sagen.
Nein, wollte ich nicht. Ich wollte irgendwie, ich hatte irgendwie versucht, ob ich also so eine...
Nein, ich habe gedacht, ihr seid so Boys, ihr seid schon einfach Ole.
Nein, ich wollte irgendwie so, weißt du, ich wollte so eine süße Form von seinem Namen bilden. Oh, so Olli. Wie Lars Klingbeil, Lasi, Olli, aber dann Olafi.
Ah nee, obwohl so Olli ist für Oliver, ne?
Ja, Olli ist für Oliver. Und dann habe ich irgendwie versucht, eine süße Form mit diesem Namen zu finden, aber es ist mir nicht gelungen.
Oder Olli für Skateboarden.
Ja, aber ich meine ja im Endeffekt, ja... Das waren 2 Euro für die Wortwitzkasse. Aber im Endeffekt ist er ja schon der deutsche Bundeskanzler. So, und dann hat er halt diesen Song benutzt, so bla bla bla, erste Story vom deutschen Bundeskanzler. Dann haben wir ja jetzt einen anderen deutschen Bundeskanzler namens Friedrich Merz. Und zu dem Zeitpunkt von dieser Story war er noch kein Bundeskanzler. Aber er war kurz davor. Das war so 2 Wochen vor den Wahlen, also Bundestagswahlen. Und was damals passiert ist, ich war damals zu Gast im Livestream von der Tagesschau.
Ja.
Und da wurde ich wahnsinnig spontan eingeladen, weil eigentlich war Hand auf Blatt eingeladen. Also das Format war halt so, 3 Leute, 3 Influencer wurden eingeladen, mehr oder weniger, und eine Journalistin. Und die hatten dann halt auch die Chance, den beiden Kanzlerkandidaten Fragen zu stellen, um auch so ein bisschen so ein Gegengewicht zu bekommen zu diesen ganzen Fernseh-Talkshows und so. Und ich bin dann halt kurzfristig eingesprungen. Ich hatte 7 Stunden Zeit oder so, um mich darauf vorzubereiten. So, und ich bin kurzfristig eingesprungen, um eine Frage zu stellen. So, den beiden Kanzlerkandidaten in diesem Tagesschau-Format. Und das Erste, was schon so ein bisschen zass war, es wurde dann halt so angekündigt, ja, ich bin dabei, ich habe mich voll gefreut. Und dann kam halt so die Nachricht, yo, Levi, wir bräuchten deine Fragen vorab. So, ne? Und das war dann, da wurde dann auch gesagt, yo, nicht um irgendwie was zu zensieren oder so. Und es wurde auch nicht zensiert, aber einfach um so ein bisschen abzuklären, weil wir stellen auch noch andere Fragen. Einfach, dass sie sich nicht so inhaltlich überschneiden. Aber ich fand es ehrlicherweise ein bisschen zass, dass es nicht so von Anfang an kam. So, dass nicht von Anfang an gesagt wurde, okay, ja, ne, diese Frage, die müsst ihr irgendwie vorher anmelden. Und ich habe dann die Fragen aber geschickt und dann war auch, dann war das halt irgendwann, wir haben so diese Talkshow begleitet und irgendwann war es dann soweit, dass wir diese Fragen stellen konnten und ich war arschaufgeregt.
Ja.
So, ich war arschaufgeregt und dann habe ich halt, ich glaube, erst Olaf Scholz meine Frage gestellt und dann Friedrich Merz. Und Friedrich Merz habe ich die Frage gestellt, es gab im Jahr 2023, weil da gab es die aktuellsten Statistiken, im Jahr 2023 wurden 13 Deutsche von Nichtdeutschen getötet und gleichzeitig haben wir in Deutschland aber fast jeden Tag ein Femizid. Warum sprechen Sie jetzt im Wahlkampf trotzdem nur über Migration und Kriminalität, aber nicht über häusliche Gewalt?
Ja.
So, weil dieser ganze Wahlkampf, der stand ja eben so voll unter dem Motto, yo, die bösen Ausländer. Mhm. Die sind schuld für Kriminalität. So, ich muss auch sagen, finde ich bis heute ist eine gute Frage. Was ich dann auch ein bisschen zass fand, ist, dass Friedrich Merz auf diese Frage wirklich ausgesprochen versiert geantwortet hat. So. Und der hatte dann auch direkt so eine Abstimmung parat von der CDU, wo die CDU irgendwie so gestimmt hat für irgend so ein Frauengesetz oder so. Ich hatte in der Situation natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit, das irgendwie einzuordnen oder so. Da hat sich dann später auch rausgestellt, diese Abstimmung, von der Friedrich Merz da geredet hat, von wegen so, wir haben das und das beschlossen, da war er gar nicht da. Mhm. So, er war nicht bei dieser Abstimmung. Aber er hat das halt trotzdem so gesagt, yo, wir setzen uns ja auch voll ein für die Frauen und so. hat mich inhaltlich nicht so wirklich überzeugt. Und weißt du, was ich dann im Nachhinein erfahren habe?
Nein.
Und das ist nicht zu 100% bestätigt, aber ich würde sagen, schon aus relativ vertrauenswürdiger Quelle, dass Friedrich Merz davon erfahren hat, dass ich in diesem Format bin und tatsächlich mit mir persönlich ein sehr großes Problem hatte und deswegen kurz davor war, die Teilnahme an diesem Jugendformat abzusagen.
Aber warum hat er ein Problem mit dir?
Ich nehme stark an, dass es daran liegt. Ich hatte so ein paar Tage vor dem Format hatte ich ein Video hochgeladen, wo ich mich gegen die AfD ausgesprochen habe und mich eben auch sehr stark dagegen positioniert habe, dass Friedrich Merz mit der AfD zusammen dieses Gesetz gegen Migration
durchbringen
wollte.
Video?
Genau, das war dieses Ich hab Angst Video. Auch bis heute mein reichweitenstärkstes Video, hatte auch irgendwie auf allen Plattformen zusammen so 7 Millionen Aufrufe. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor einer Partei, die meine Schwester während ihrer Chemotherapie am liebsten in eine Sonderschule für Behinderte gesteckt hätte. Ich habe Angst vor einer Partei, die meinem Bruder das Menschsein abspricht, weil er sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem er geboren wurde. Ich habe Angst vor einer Partei, die einen guten Freund von mir am liebsten abschieben würde. Er gibt schon Sinn, dass er davon mitbekommen hat, weil ich habe ihn halt auch persönlich gefrontet und so, ne? Und ich finde es trotzdem krass, dass er sich dann da hinstellt und sagt, yo, dieser Pups-Influencer, wegen dem will ich nicht an diesem Format da teilnehmen. So,
ja,
und jetzt mein Verdacht, und wir bewegen uns hier im Bereich der Verschwörungstheorie, es ist nichts irgendwie...
Allegedly.
Genau, allegedly, aber ich kann es mir schon vorstellen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dann halt die Absprache war, okay, die Fragen, die werden vorab über... Du siehst die einmal vorher, die Frage.
Ja.
Ne? Weil er hat schon wirklich sehr versiert
aber geantwortet. Hast du die Frage vorher durchgegeben?
Ich habe die Frage natürlich.
Achso, okay.
Ja, ich musste die ja vorher schicken.
Achso, dass du denkst, dass er sich dann extra nochmal darauf vorbereitet.
Genau, dass er die Option hatte, sich darauf vorzubereiten.
Okay.
Ja. Und, ne, wir bewegen, also auch selbst wenn das nicht passiert ist, ich finde es schon krass, dass er so einen Schiss vor mir gehabt hat.
Das ist schon Power.
Oder?
Ne? Schon Macht.
Ja.
Ja.
Vor allem, also man muss auch wirklich sagen, ich bin jetzt gar nicht so der Friedrich Merz-Hater Nummer 1.
Nee.
So, ne? Also ich bin jetzt kein Fan von Friedrich Merz.
Ja.
Aber ich bin auch nicht so jemand, der sich jetzt hinstellt und sagt, er ist schuld an allem Übel in der Welt.
Ja,
und ich habe auch in dem Video, ich habe nie gesagt, er ist irgendwie auf dem Level von der AfD oder
das
so.
Das war ja auch eher quasi das, die... Bei dir war es ja, er ist quasi Chef der CDU sozusagen.
Genau.
Und dass du halt Schiss hast, dass die CDU das, wie hieß es?
Genau, die Brandmauer. Die Brandmauer, genau. Ja, ich habe einfach nur davor gewarnt und ich habe Angst davor, dass jemand, der die Brandmauer nicht einhält, dass der Bundeskanzler wird. So. Ja.
Allein schon wirklich Aura, wie die Jugend sagt, dass du eigentlich eine Geschichte hast zu jedem Bundeskanzler der letzten paar Jahre.
Ja, meine Güte, was soll man sagen? Das helfen jetzt den Allegations, dass wir hier mit der Machtelite korrumpiert sind, hilft das natürlich nicht.
Nee.
Aber auf eine Art und Weise
ist es auch... Ich persönlich will nur sagen, ich wurde noch nie von irgendeinem Amt angeschrieben.
Ja.
Außer vom Ordnungsamt.
Und ich habe Beef gehabt mit dem deutschen Bundeskanzler.
Ja, mein Gott.
Apropos Beef, weißt du, wer Beef hat mit den Buren?
Dein Urgroßonkel.
Mein Urgroßonkel hat Beef mit den Buren und zwar der hatte keinen Beef mit den Buren. Der war halt Arzt im Burenkrieg.
Ja.
Und Südafrika ist ja heute ein Land, in dem macht man eher Urlaub.
Ja.
Hast du auch schon mal Urlaub gemacht? Zum Beispiel in Palma?
Ja,
da
ich habe
ja,
schon mal Urlaube gemacht.
Da bist du ja verloren gegangen, richtig. Das haben wir ja heute schon erfahren. Weißt du, wer auch im Urlaub verloren gegangen ist?
Nein.
Der Gründer von Ab in den Urlaub. Kennst du Ab in den Urlaub?
Nein.
Das war früher so, das sind jetzt wahrscheinlich eher so die Älteren, aber das war früher so ein Unternehmen, man ist diesem Werbespot nicht entkommen. Das war so Ab in den Urlaub.
Doch, klar, ja. Also den Jingle kenne ich ja.
Ja, und das war überall dieses Unternehmen, bis es irgendwann nirgendwo mehr war. Und weißt du, also das Unternehmen hinter die Ab in den Urlaub, das heißt Unistar, und weißt du, was der Chef von Unistar und du gemeinsam haben?
Nein.
Ihr seid beide im Urlaub verloren gegangen.
Wow.
Nur bei dem Gründer von Unistar, da war es ein bisschen krasser. Also es gab halt so diese riesen Marketingkampagne und dann ist es so auf einmal bergab gegangen. Also dann gab es halt so Ermittlungen wegen Betrug, wegen Steuerhinterziehung, wegen unerlaubten Versicherungsgeschäften, bla bla bla. So die Scheiße war am Dampfen. Und dann fliegt dieser Unistar-Gründer, Thomas Wagner heißt er, fliegt nach Venedig und kommt nie zurück. Weil sein Flugzeug abstürzt.
Oh, shit.
Und zwar in Slowenien. Und das war's noch nicht, weil 3 Tage nachdem das passiert ist, geht dieser Konzern, also Unistar, insolvent.
Oh, man.
Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt, oh fuck, Das klingt irgendwie nach einer ziemlich krassen Story. Ja. Und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es so mit ab in den Urlaub zu Ende gegangen ist.
Wie kann man diese Story sich
Ja, ich denke mir jetzt auch, ich würde da voll gern mehr drüber erfahren.
Ja.
Und da gibt es aber einen Podcast tatsächlich. Und der nennt sich Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Unistar. Und den könnt ihr hören in der ARD-Audiothek.
Rein da.
Hört euch das an. Und jetzt erzähle ich euch aber, jetzt geht's weiter mit dem Urgroßonkel-Tagebuch. Mit meinem Urgroßonkel, so, um euch einmal kurz abzuholen. Der war ja im Krieg, im Burenkrieg, der hat 1899 angefangen, im heutigen Südafrika. Es ging darum, da gab es so die Burenrepubliken, die waren so eine niederländische, ehemals niederländische Kolonien, aber haben sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Und die hatten Krieg mit dem Vereinigten Königreich, also UK. Die haben sich da so ein bisschen gebettelt.
Welches Jahr war das nochmal?
Der ging von 1899 bis 1902. Und mein Urgroßonkel, der war da als Arzt. Und der ist da eben hingekommen zu den Buren und hat da verarztet. Und man muss sich das jetzt aber so vorstellen. Jetzt ist man ja jetzt 1899. Wir sind im Krieg. So. Krieg funktioniert damals ja noch sehr anders. Weil damals gab es noch keine Drohnen, versteht sich von selbst, aber damals gab es auch noch keine Autos. Sondern die haben den Krieg damals wirklich geführt mit hauptsächlich mit Zügen. Und mit Ochsenwagen. Und Ochsenwagen ist tatsächlich genau das, was man sich vorstellt. So eine Kutsche, aber man spannt halt Ochsen davor. Das finde ich schon krass. Ich finde, das hat so ein bisschen so Wild-West-Vibes, ohne dass es halt so Wild-West ist. Aber so von, wenn man sich das irgendwie von der Szenerie her irgendwie vorstellen will, dann kommt das wahrscheinlich noch am ehesten daran.
Ich lese tatsächlich gerade auch ein Buch über so die Geschichte von Deutschland und so.
Ja.
Und selbst 1860 wurden immer noch für ein... Wo jemand nach Köln einmarschiert ist, da haben sie sich auch noch einen Elefanten aus dem Zoo einfach genommen.
For real? Ja. Das ist krass.
Aber also das ist gar, man denkt immer so, ja, das ist ewig her, dass so Tiere und so wirklich noch genutzt wurden in Kriegen, aber das ist gar nicht.
Voll, ich finde vor allem, weil dann ja 15 Jahre später schon der Erste Weltkrieg anfängt und da war das ja schon komplett mit
Autos und so. Ne?
Ja, es war schon mit Autos und es war auch sagen wir, es kommt schon deutlich näher ran, wie Kriege halt heutzutage so aussehen. Und da hat das ja dann auch mit den ganzen Grabenkämpfen und so angefangen, dass die sich halt ewig verschanzt haben. Das war damals halt noch nicht so, ne? Deswegen finde ich schon krass, welchen Kontrast dann doch so hat. Und es fängt auf jeden Fall damit an, dass mein Urgroßonkel, der beschwert sich darüber, dass er faul die ganze Zeit rumsetzt und tatsächlich sagt, er will endlich was leisten für den Staat, von dem er hier die ganze Zeit versorgt wird. Oder er will halt endlich helfen. Basically, aber damals war halt so, der preußische Pflichtgedanke war noch so ein bisschen stärker verinnerlicht. Und,
das Kriegervolk.
Das Kriegervolk, ganz, ganz genau. Und mein Urgroßonkel bekommt dann auch tatsächlich einen Lazarettzug. Und zwar, wie das halt logistisch funktioniert, die sind halt in der Hauptstadt und die müssen halt dann von der Front immer hin und her bewegen, weil viele Leute sind halt in der Hauptstadt. Es gibt auch so ein paar Krankenhäuser in der Nähe von der Front, aber die sind schon sehr überbelegt. Und deswegen ist so seine Hauptaufgabe, so Verwundete von der Front mit Lazarettzügen in die Hauptstadt zu bringen.
Lazarettzüge sind quasi Krankenhausaufnäher.
Genau, ja, das sind Krankenhauszüge. Und er beschreibt auch, wie diese Lazarettzüge aufgebaut sind. Also die haben so 24 bis 38 Wegen. Und das ist wirklich, also die sind halt auch mehrere Tage unterwegs. Das heißt, die haben eine Kantine, die haben eine eigene Apotheke. Mein Urgroßonkel, der hat auch so einen eigenen Waggon, also so einen Waggon quasi als Wohnung, in dem er dann wohnt. Also es gibt wirklich eine ganze Menge Wagen. Das ist quasi eine kleine Stadt mehr oder ein kleines Krankenhaus tatsächlich auf Rädern. Das Ding ist aber, er ist in diesem Lazarettzug, ne, 24 bis 38 Wegen, das ist ein langer Zug, er ist der einzige Arzt. Das heißt, er ist für die Verarztung, die liegen da auch übereinander, von bestimmt hunderten Personen.
Und wir reden ja immer noch über Full-Krieg. Das ist nicht Grippe oder so, sondern Arm fällt ab.
Ja, absolut. Und er beschreibt dann eben auch, wie er so das erste Mal zur Front kommt. Und ich habe auch, also an einer Stelle, wo ich ein bisschen gestutzt habe, wo ich mir gedacht habe, okay, damals war Kriegsführung tatsächlich noch ein bisschen, in Anführungszeichen, kreativer. Ne? Nicht vergessen, es ist immer noch Krieg. Es war wirklich, also menschlich schrecklich, was da passiert ist. Aber hier wurde zum Beispiel gesagt, in Ladysmith sollen die Engländer in Höhlen ihre Zuflucht vor dem Feuer der feindlichen Artillerie suchen. Es besteht jetzt der etwas merkwürdige Plan, Ladysmith unter Wasser zu setzen. Man will es ersäufen. Es werden schon Dämme gebaut, um das Wasser von dem Tugela aufzustauen. Also Tugela war halt so ein Fluss in der Nähe und man hatte das Problem, dass die Engländer in dieser Stadt zwar umzingelt sind, aber man bekommt sie nicht raus. Mhm. Ne? Also man hat halt und man will die halt irgendwie rausbekommen und dann ist der Plan, halt einfach die ganze Stadt unter Wasser zu setzen, sodass die rauskommen müssen.
Logische Schlussfolgerung.
Genau, das wäre auch so mein erster Plan gewesen. Wird dann tatsächlich auch nicht mehr wieder aufgegriffen, die Idee, und ist auch nicht passiert. Ich habe das nochmal recherchiert. Mhm. man fragt sich, wieso. Aber,
sicher, dass das nicht einfach nur ein wilder Einfall von deinem Onkel war.
Ja, voll.
Einfach.
Und ich muss jetzt aber auch mal sagen, wir reden hier so locker flockig über diesen Krieg. Die hatten damals auch eine sehr andere Einstellung zu Krieg. Also er beschreibt dann halt auch, wie er in so einem Lager an der Front ankommt. Und ich lese das einfach mal vor, weil es ist wirklich absurd. So, er schildert halt einfach so seine Eindrücke. Und er beschreibt da eben, wie er in so einem Lager ankommt. Und er schreibt dann, aber wie sah es da aus, dass in solchem Lager der Verbreitung von ansteckenden Krankheiten Tür und Tor geöffnet ist, das muss sich jeder sagen, auch wenn er nicht Arzt ist. Der Abfall von Schlachtung, Knochen, Fleischreste, eben angebrochenen Konservendosen, namentlich viele Sardinen und andere Vorräte lagen überall zwischen den Zelten herum. Dazu kommt noch die Menge von Vieh, die da herumläuft. Pferde, Zugochsen, Maultiere, ja selbst Milchkühe und Hühner. Denn so seltsam das klingt, es sind nicht nur Buren an der Front, sondern manch einer hat seine ganze Familie mit sich genommen ins Feld. Sein Ochsenwaren mit Vorräten, meist seine Kühe, lässt seine Hühner Eier legen und lebt mit seiner Familie zusammen wie draußen auf seiner Farm. Wenn das nur das Rechte ist. Diese haben da wirklich, also die haben ihren ganzen Bauernhof mitgenommen an die Front in so ein Feldlager. Stell dir das mal heute vor. Stell dir mal vor, du sagst so, ja, wir machen jetzt Familienausflug an die Front.
Ja,
Junge, das ist insane.
Komfort-Traveling.
Ja, das ist insane. Also, und er beschreibt dann eben auch von Leuten, also viel von diesem Kapitel, er ist halt auch Arzt, das heißt, er beschreibt auch sehr ausführlich, wie es den Leuten in den Zügen halt so geht und welche Verletzungen die so davongetragen haben. Und er beschreibt, wie er so einen Typen, einen Buren, der sein Bein verloren hat, der schwer verwundet ist, wie er den halt verarztet und irgendwie in die Hauptstadt bekommt und wie er denn den dann 2 Wochen später an der Front wieder trifft, weil der darauf bestanden hat, dass er weiterkämpfen will.
Mhm.
So, und man muss auch sagen, das ist auch wirklich, das ist ein sehr generationsverbindendes Ding gewesen, weil der hat da genauso 59-Jährige verarztet in den Zügen wie 16-Jährige. Also da haben wirklich alle gekämpft, da gab es wirklich überhaupt keine Rückhaltung, da haben einfach alle gekämpft. Also er schreibt hier zum Beispiel so, der eine, ein 16-jähriger Bur, einer der zahlreichen Großneffen des Präsidenten Krüger, Schuss durch den Unterkiefer, dieser zerschmettert, dann war die Kugel weiter ins Gehirn eingedrungen, Wunde stark infiziert. So, das ist der Arztbericht.
Ja. Und, aber geht es dann da noch um Wunde stark, also weißt du? Er ist nicht davon gestorben dann anscheinend,
oder? Er ist, ich glaube, er hätte das erwähnt, wenn er davon gestorben wäre.
Ja, weil er meine Wunde stark infiziert ist, wäre egal, wäre er tot.
Ja, absolut. Und er beschreibt dann halt auch, diese Züge, die haben halt, die waren halt unruhig, ne?
Ja, ja.
Und er beschreibt dann, dass es schwierig war, die Leute zu operieren, wenn der Zug die ganze Zeit wackelt.
Ja.
Und ich checke. So bei schweren Eingriffen hat er den Zug dann halt kurz angehalten.
Ja, ja.
Aber so gut es ging, so vermieden. Aber Junge, was muss das denn für den Stress gewesen sein, wenn du für hunderte Leute zuständig bist und du musst dann, während der Zug fährt, irgendeinen lebenswichtigen Eingriff machen und du weißt, wenn da jetzt irgendwie der Zug einmal kurz auf ein falsches Gleis kommt, dann ist der Typ einfach tot.
Ja,
ja, später im Kapitel beschreibt er dann auch noch, weil das Ding ist, die haben halt einen krassen Ärztemangel und der Ärztemangel, der wird immer stärker. Und deswegen muss er dann später, ist er nicht nur für den Lazarettzug zuständig, für den auch immer noch, aber zusätzlich auch noch für ein Gebiet an der Front, das der mit einem Lazarett-Ochsenwagen abdeckt. Und ist dann halt auch nochmal so im Feld unterwegs und sammelt die Leute ein und fährt dann wieder mit denen an die Front. Und es ist crazy. Also es ist crazy. Wenn wir von Pflegefachkraftmangel reden, das waren damals ganz andere Zustände. Also das war wirklich verrückt. Und das ist ein Stress, das könnte ich mir nicht vorstellen.
Aber sein, ihm ist auf jeden Fall nicht mehr langweilig.
Ihm ist auf gar keinen Fall langweilig, mein Bruder.
Ja.
Das waren auf jeden Fall die aktuellen Eindrücke von der Front. Das war das dritte Kapitel von
Wir brauchen noch einen Teaser fürs nächste.
Ich habe das nächste Kapitel noch nicht gelesen, aber im nächsten Kapitel, das heißt Feldlazarett in Norwalsbond, also da wird sich dann wahrscheinlich weniger in Zügen abspielen und mehr auf dem Feld.
Also the real deal.
The real deal, ja.
Also im Gras wird operiert.
Im Gras wird operiert und dann kommen noch wilde Pokémons.
Richtig.
Und was da alles passiert. Boah, also da würde ich auf jeden Fall wieder einschalten.
Würde ich auch sagen.
Junge, Junge, Junge.
Und man weiß ja nicht, vielleicht nächste Episode, vielleicht die darauf.
Vielleicht gibt es einen krassen Plot-Twist, vielleicht, keine Ahnung, fängt der was an mit einem anderen Arzt oder so.
Deswegen folgt ihr uns ja auch alle.
Und habt uns 5 Sterne gegeben.
Genau.
Also man muss ehrlich sagen, das ist schon echt ein Arschaufwand. Also das war jetzt gerade das längste Kapitel. Ich habe da 3 Stunden habe ich damit verbracht, das zu lesen. Junge, 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 für so 10 Minuten im Podcast. Ich hoffe, ihr schätzt das wert.
Ja. Ne? Aber du meintest ja auch, dass das gar nicht so einfach zu lesen ist, ne?
Das ist absolut nicht einfach zu lesen, weil das halt so in Frakturschrift geschrieben ist. Und wenn ich jetzt halt so jahrelanger Geschichtsstudent wäre, der das jeden Tag liest, dann easy peasy, aber bin ich halt nicht.
Sind da nicht manche Buchstaben einfach gleich?
Und ja, S und F sehen genau gleich aus, exakt gleich. Fragt mich nicht, warum man das gemacht hat. Wenn es hier Geschichtsstudenten gibt, die zuhören, oder sogar ausgebildete HistorikerInnen, schreibt uns das gerne in die Kommentare.
Fabi und Levi geben Rat.
Hi, lieber Fabi und Levi. Mein Jahr startet mit einer Trennung nach 1,5 Jahren Beziehung. Ich habe die Klausurenphase jetzt hinter mir und habe Semesterferien und irgendwie absolut zu viel Zeit mit mir allein und wenig Struktur. Habt ihr eine gute Challenge für mich, um aus dem Trott irgendwie rauszukommen, von praktisch zu komplett dumm wie ich soll lernen, ein Ei auf dem Kopf zu balancieren oder so. Also es darf wirklich alles dabei sein. Ich werde mein Bestes geben und euch vom Ergebnis in irgendeiner Form berichten. Ja, auch ehrliche Tipps, um das Beste aus seiner freien Zeit und aus diesem Trübelmodus rauszukommen, sind sehr willkommen. Ja, viele Grüße, Luna.
Luna, Top-1-Name, falls ich mal irgendwann ein Kind bekommen sollte, das wäre ein Mädchen. Luna ist, glaube ich, Platz 1.
Bist du so ein Mondfreak?
Bist du so ein Mondfreak? Ich finde es einfach ein sehr schöner Name. Und ich mag den Mond auch, ja.
Ist Lunar, also mit R hinten dran, heißt auch irgendwie Mond auf Latein oder so.
Ja,
oder?
Das, also das heißt, es ist auch, also ist Luna ist jetzt immer irgendwas.
Ja. Mond, das wollte ich jetzt nur einmal sagen, damit wir hier den intellektuellen Anspruch im Podcast behalten. Ich wollte einfach nur mal flexen mit meinen Dateienkenntnissen.
Dein Linguistik. Ja, also ich meine, die Welt steht hier offen. Ne?
Ja.
Also das ist natürlich sehr individuell. Aber wenn wir jetzt sagen würden, okay, du müsstest jetzt eine Sache, ist jetzt können wir kreativ werden. Ne?
Ja, und aber tatsächlich würde ich sagen, es hilft, wenn es irgendwas ist, wo du dich kreativ ausleben kannst.
Ja.
Also ob es jetzt ist, ein Instrument zu lernen, ob du anfängst zu malen, ist vielleicht etwas einstiegsfreundlicher als ein Instrument.
Und auch da wichtig immer zu erwähnen, malen einfach nach Gefühl. Nicht nach, das muss gut aussehen.
Ja, nicht nach Auge. Bind dir die Augen zu.
Genau, einfach, was so, zum Beispiel, das mache ich manchmal, wenn ich jetzt in der letzten Zeit hier und da vielleicht das ein oder andere Mal ganz dezent Crashout gegangen bin, dann hatte ich auch, normalerweise versuche ich dann auch oft zu journalen und so, aber da habe ich auch angefangen, einfach nur wirklich so Striche zu malen und wie sich es gerade richtig anfühlt. Und das wäre auch so eine Sache, auf einmal bist du Künstlerin und Art Gallery Sachen.
Ja, voll. Ne? So, und ich würde aber, also wenn es dir tatsächlich darum geht, dich einfach nur abzulenken, wenn es einfach nur darum geht, irgendwas Stumpfes zu machen und einfach irgendwie aus diesem Trott rauszukommen, weil das Problem bei kreativen Sachen ist, dass da ja meistens auch dann doch eine Auseinandersetzung damit stattfindet, weil man ja irgendwie was zu verarbeiten hat. Such dir irgendwas richtig Monotones.
Ja.
Such dir irgendwie so ein Hobby, ich kann häkeln sein oder so, oder fang wieder an, Steckperlen zu legen, so wie früher. Hol dir so ein Steckperlenset, fang einfach an, die zu legen. Es ist ja trotzdem auch so ein bisschen kreativ, aber hauptsächlich geht es dann schon darum, die irgendwie in die Form zu bringen. Und mach dir dabei einen geilen Podcast an oder eine Serie oder sonst was und mach das einfach.
Puzzeln,
ja.
Ne, schön, genial. Schön Kerze anmachen.
Ja.
Weißt du, und so irgendwie was im Hintergrund haben und einfach so entschleunigen.
Ja, oder diese Knete, die man so kneten kann und dann backen kann.
Ja, geil. Kochen, Backen, sowas kann man auch machen.
Kochen, Backen kann man auch machen, da hat man auch gleich was Geiles zu essen. Auf jeden Fall irgendwas, würde ich sagen, wo du nicht so viel nachdenken musst und wo du gut
also was im Hintergrund hören kannst. Also irgendwas Aktives, aber nicht Schnelllebiges.
Genau, ja.
Also jetzt zu sagen, oh nein, wir gehen sofort in Marathon-Prep rein,
ja.
Das ist dann auch wieder Stress. Ne?
Ja, aber kann auch helfen.
Ja,
also honestly, mach einfach, was dir Freude macht, was dir Spaß macht.
Und fang einfach an und guck, und dann kannst du immer, ich glaube, viele Leute sind zu schnell zu, also wenn du weißt, okay, das möchte ich machen, dann ist Commitment gut, aber versuch Sachen aus und wenn du merkst, ist nicht für mich, dann hör auf.
Ja, absolut.
Mach und eine Yoga-Stunde, merke, holy shit, es nervt mich sehr schrecklich. Und dann mach's nie wieder.
Ja. Ich meine, wenn du irgendwas mit anderen Leuten machst, das wäre natürlich Endgegner geil, weil so unter Leute kommen ist schon das Beste. Und das Problem ist aber natürlich, dass man dann auf andere Leute angewiesen ist.
Ja, aber vielleicht einfach so eine Gruppe, weißt du, so eine Zweckgruppe. Einfach in Sportgemeinschaft oder Buchclub, keine Ahnung.
Voll.
Irgendwas, wo nur so. Aber vielleicht auch ganz neue Leute hilft dann ja auch oft.
Absolut. Aber manchmal will man dann ja auch Aktivitäten, die, wenn man um 2 Uhr nachts auf einmal so ein mieses Tief hat, da kann man dann schwer zur Laufgruppe gehen oder so. Da kann man schwer in die WhatsApp-Gruppe von Steckperlensetzern schreiben, ey yo, hat jemand alles, Bock zum Steckperlensetzen vorbeizukommen?
Alles so irgendwie so junge Mütter oder was. So von wegen, endlich habe ich Schlaf, so hey, hast du Bock?
Ruf an, ruf zweimal an, weil meistens die Leute haben nicht Stören drin, da muss man immer zweimal anrufen, damit man sie auch erreicht.
Ja, schrecklich, diese Menschen.
Vor allem nachts.
Ja, das kommt dann immer gut. Nee, aber ich würde auch sagen, sowas Ruhiges, und auch immer wichtig, was ich oft sehe, viele Leute sind zu schnell, und ich glaube, das ist auch Social Media bedingt so, einfach ein Hobby sein lassen. Nichts darüber posten, nichts darüber, es muss nicht immer ein Performance-Aspekt dabei sein.
Man muss aber auch sagen, also die Phase so nach einer Trennung ist der optimale Zeitpunkt, um so ein Hobby zur Whole Identity werden zu lassen. Ja. Bei mir war das auch so, ich habe nach meiner Trennung damals angefangen zu laufen. Und dann war ich so, oh krass, das ist voll mein Ding. Und dann habe ich noch angefangen zu schwimmen und angefangen zu Fahrrad zu fahren. Und 6 Monate später habe ich einen Halb-Ironman gemacht. Also such dir ein Hobby, wo du auch Eskalationspotenzial hast.
Ja, natürlich. Aber ich meine, so mit diesem Performance-Aspekt reinzugehen, weißt du? Wenn du dann merkst, so ey, das ist mein Shit, so das ist geil. Ja. Dann kannst du natürlich sagen, ja okay, dann können wir da auch Ambitionen hinterhaben. Mhm. Aber ich glaube, am Anfang, weil sie meinte jetzt auch, ich kann auch sowas Dummes sein und so, ich glaube, es muss jetzt nicht. Aber ja, einfach was Ruhiges, aber was, wo du schon auch, was auch wichtig ist, zum Beispiel, da hat mir, glaube ich, schon mal im Podcast drüber geredet, viele sagen dann so Pflanzen oder so. Aber,
nein, aber, niemand würde doch sagen Pflanzen.
Nee, aber da musst du ja auch überlegen, da kannst du ja nicht viel Zeit, also die meisten wachsen ja am besten, wenn ihr einfach in Ruhe lässt und alle 2-3 Tage mal gießt. Ja. Aber das ist ja kein, also irgendwas, wo man auch Zeit reinstecken kann.
Aber Pflanzen scalen ins Late Game.
Genau, auf jeden Fall, für alle, also Nicht-League-Spieler, das heißt, dass die machen mehr Spaß, je mehr Zeit man reingesteckt hat. Aber, weißt du, aber so Sachen, wo du halt wirklich sagen kannst, ja, vielleicht kann ich auch den ganzen Tag damit füllen.
Ja. Low-key, was auch geil ist, hängt euch einfach so eine scheiß Dartscheibe in die Wohnung.
Richtig.
Und immer, wenn ihr Bock habt, werft da so 3 Pfeile drauf.
Gibt es irgendwie was wir dazu sagen können?
Ja, wir machen jetzt tatsächlich einfach mal zum Ende eine richtig große Ankündigung.
Ja.
Und zwar sind wir zukünftig ein Darts-Team. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich glaube, das ist so die erste Sache, mit der man uns assoziiert. Richtig. Levi und Fabi, die spielen doch so gerne Darts.
Richtig.
Nein, mal unter uns, wir können tatsächlich beide absolut kein Darts spielen.
Null. Also das ist übrigens jetzt, weil wir werden, okay, das ist jetzt einfach Muster durch, exclusive, ne?
Ja.
So, das bleibt unter uns, erzählt das niemanden. Aber wir tun so, als ob wir richtig krass wären. Ja. Und wir werden also Shit-Talking aufs neue Level bringen, während wir nichts können.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, 3-mal in meinem Leben Darts gespielt. Ich weiß nicht, ob ich jemals überhaupt eine ernsthafte Partie gespielt habe. Und wir sind jetzt einfach ein richtiges Darts-Team.
Das Ding ist, wir wurden halt von so einer Darts-Liga angefragt. Die ist schon so mehr, also Influencer, jetzt nicht so, halt jetzt nicht Profi-Bereich. Aber die anderen Leute, die können halt schon gut spielen.
Ja.
So, das ist halt schon so. Und wir wurden da halt angefragt und meinen so, ja, wir haben Bock. Und dann haben wir erst so nach und nach realisiert, dass das irgendwie nicht einfach nur alle sind scheiße.
Nee, die meinen das schon ernst.
Ja.
Und wir werden übrigens auch die Realität komplett, wir werden...
Ja, das ist unser Plan,
genau,
dass wir da halt reingehen.
Wir sagen die ganze Zeit, wir sind die Ersten, während wir noch nie einen Punkt gemacht haben.
Ja.
Weil das ist Mindset.
Ja, wir gehen da aus dem Match raus, wir leugnen das Ergebnis.
Richtig, wir machen voll einfach Gaslighting und Manipulation.
Und unser Team hat den Namen... Bowling-Freunde Kastrop-Rauxel, weil wir dachten, das ist lustig.
Richtig.
Ich finde es auch immer noch lustig.
Ein Freund hat mir tatsächlich geschrieben, so, ah, krass, so, weil er hat nicht richtig hingeguckt.
Ja.
So, ah, Bowling-Liga oder was?
Perfekt. Ja. Super.
Aber könnte es auch sein, weil beides wäre schrecklich.
Wenn vielleicht irgendwann eine Bowling-Liga für Influencer gegründet wird,
da
wären wir direkt die Top-Position. Auf jeden Fall, es kann sein, dass wir schon einen Insta-Account für unser Team gegründet haben. Wenn ja, dann folgt den Bowling-Freunden Kastrop-Rauxel auf Insta. Dankeschön.
Richtig. Ja, wir schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Richtig. Mehr können wir dazu wirklich nicht sagen. Ich habe auch wirklich keinen Plan, wie das da ablaufen wird.
Vor allem, das ist mit Live-Publikum, ne? Also Leute, ihr könnt bei, die Liga heißt The Last Flight.
Ja.
Es ist in Berlin. Wenn ihr Bock habt, ab dem 7. April geht's los. Kauft euch Tickets und schaut euch an, wie wir versagen.
Ja, also richtig kläglich.
Wirklich richtig kläglich versagen.
Ja.
Achso, wir haben ja auch unser Live-Podcast-Event in Nürnberg.
Ach stimmt,
da machen wir auch einfach nochmal Werbung. Da
gibt es, glaube ich, gibt's noch Tickets?
Ich glaube, es gibt noch Tickets. Genau. Ihr könnt ja einfach mal nachschauen, ob es noch Tickets gibt. Genau. Habt ihr ein paar Hausaufgaben. So, das war's mit unserem Podcast. Schreibt uns gerne Nachrichten für Fabi und Levi geben Rat zum Beispiel an die WhatsApp-Nummer 0160 36 3 × 0 2 × 3.
Auch gerne Videos oder so, könnt ihr auch mal dahin schicken. Ansonsten überall auf hier Social Media musste_durch. Und falls ihr eine Mail habt an uns, musste_durch@ard.de. Ciao.
Tschüss.
Musste durch mit Levi und Fabi. Musste durch ist ein Podcast von Enjoy, unser Ding, UFM. Das Ding, Bremen Next, Puls, Sputnik, 1 Live und Fritz für die ARD.